Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eDogs, dein Hunde-Podcast. Mein Name ist Julia und heute geht es um ein Thema, was wirklich jeden Hundebesitzer trifft, nämlich die Gesundheit unserer Fellnasen. Und was können wir tun, um Krankheiten vorzubeugen? Welche Rolle spielt die Genetik? Und kann ein DNA-Test wirklich helfen, um unseren Hund besser zu verstehen und gesünder zu erhalten? Und dafür habe ich heute die liebe Anja Gerätschläger von Feragen zu Gast bei mir, einem österreichischen Unternehmen, das sich auf die DNA-Analysen spezialisiert hat. Herzlich willkommen, liebe Anja. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Stell dich doch gerne unseren Zuhörern einmal vor.
Ja, ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf. Hallo, hallo. Vielleicht kurz zu meinem Persönchen. Ich bin Genetikerin, Molekularbiologin, habe mit meinem Mann vor etwas mehr als, hochoffiziell eigentlich vor 8 Jahren mit Feragen gestartet. Tatsächlich hatten wir schon eine Vorlaufzeit, wo wir halt viel ausprobiert haben, viel entwickelt haben, aber so richtig ging es dann 2017 los. Und wir haben uns quasi mit unserem Unternehmen spezialisiert auf die genetische Testung von Haustieren, also primär Katze, Hund. Und da alles, was im Bereich Gesundheitsanalysen ist, vielleicht auch bestimmte Körpermerkmale, Rassen in Mischlingshunden, also sozusagen alles, was man genetisch ableiten kann und auch ganz viel im Bereich Zuchtmanagement, also wie können wir Züchter dabei unterstützen, wichtige Informationen aus der DNA ihrer Hunde rauszulesen, die sie dann langfristig gesehen vernünftig in Zuchtprogramme umwandeln können. Also einfach gesündere Hunde auf Basis von DNA-Informationen zu züchten.
Vielen Dank erstmal für die Erklärung und die Zusammenfassung zu Feragen. Generell, das Thema Hundegesundheit ist ja ein riesiges Feld über Ernährung, Bewegung, regelmäßige Tierarztchecks. Bevor wir jetzt ins Detail gehen, allgemein, was bedeutet für dich Hundegesundheit und warum lohnt sich das deiner Meinung nach schon früh darauf zu achten?
Naja, grundsätzlich, je früher man damit beginnt, die Gesundheit seines Hundes besser kennenzulernen, umso besser, ja. Und unsere Hunde, wir haben auch Hunde hier im Büro, wie man wahrscheinlich im Hintergrund gerade hört. Also für mich ist es einfach wichtig, wirklich das Leben eines Hundes gesundheitlich abbilden zu können. Und das beginnt tatsächlich auch mit den genetischen Tests. Eigentlich beginnen die genetischen Tests beim Züchter, bevor er eine Zuchtentscheidung trifft. Weil ich davon oder ausgehend davon halt wirklich schon ganz gut planen kann, was mir quasi ein Wurf Welpen bringt. Aber das geht halt dann noch weiter. Das geht zu regelmäßigen tierärztlichen Untersuchungen, wo ich auch wirklich regelmäßig Blutuntersuchungen machen lassen kann. Das geht weiter zu Parasitenuntersuchungen, bevor ich den Hund vollstopfe mit irgendwelchen Medikamenten. Da gibt es auch ganz tolle Möglichkeiten bei uns, wie man beispielsweise Kotuntersuchungen über Genanalysen durchführen kann, um herauszufinden, ob der Hund Würmer hat. Also das ist ein riesengroßes Spektrum und je früher man damit beginnt, umso besser weiß ich, kommt da vielleicht irgendwann im Laufe des Lebens meines Hundes etwas auf mich zu, mit dem ich rechnen muss, weil er es einfach in seiner DNA hat.
Ja, zumal es bei Menschen ja eigentlich auch genauso ist. Also wenn man jetzt ein Kind hat, ja, dann geht man ja auch regelmäßig. Zum Kinderarzt. Genau. Und das sollte man ja mit dem Tier dann eigentlich auch machen, regelmäßige Check-ups machen und ja, Impfungen, ja, Wurmkuren sowieso. Also im Grunde eigentlich, je besser wir unsere Hunde kennen, desto besser können wir sie gesund erhalten.
Richtig, ganz genau. Und desto besser kann ich vielleicht auch präventiv schon was unternehmen. Ja, wenn ich zum Beispiel weiß, mein Hund ist anfällig für irgendwelche Stoffwechselgeschichten, dann kann ich halt auch ernährungstechnisch besser drauf eingehen. Ja, wenn ich weiß, da gibt es Probleme vielleicht mit Bildung von Harnsteinen, dann schaue ich, dass ich die Ernährung entsprechend anpassen kann. Und solche Informationen kann man in der Tat bei unterschiedlichsten Rassen aus der DNA rauslesen, noch bevor der Hund erste Symptome zeigt. Und das ist halt, finde ich, praktisch. Es gibt auch Menschen, die sagen, eigentlich will ich es gar nicht so genau wissen. Wobei, ist halt meines Erachtens kontraproduktiv, weil man halt viel besser in die Richtung schon steuern kann, in Richtung Vermeidung, als wirklich abzuwarten, bis die ersten Probleme daherkommen.
Ja, oder auch gerade bei solchen Rassen, die zu Problemen mit den Gelenken neigen.
Ja, also, absolut. Ja.
Also eigentlich, es macht in jeder Hinsicht Sinn, aber gerade bei solchen Themen, dass man da schon früh entgegenwirken kann und vielleicht schon das richtige Training machen kann und so weiter, die richtigen Medikamente schon mal einplant.
Ja, richtig, absolut.
Genau, und ja, DNA-Tests kennt man ja, also euch gibt es ja auch schon einige Zeit, deswegen DNA-Tests im Tierbereich gibt es ja auch wirklich schon lange, aber man kennt es ja eigentlich eher so aus der Humanmedizin, aus der Ahnenforschung. Wie genau funktioniert das bei Hunden oder allgemein bei Tieren?
Also am Ende des Tages tatsächlich fast wie beim Menschen. Ja, also wir haben auch in der Tat sehr viel vom Menschen gelernt, was die Hunde-Gentests angeht. Also auch wenn wir neue Dinge entwickeln, wir blinzeln ja immer zum Menschen rüber und versuchen herauszufinden, was machen denn die gerade und ist da was dabei, was auch für uns spannend sein könnte. Aber vom Ablauf her sind solche Tests relativ easy. Also es gibt die klassischen, ich mache die Tests zu Hause Möglichkeit. Das heißt, in dem Fall kriegst du halt als Hundebesitzer oder Züchter ein Abstrichbürstchen, dann pulst du den Maul vom Hund rum. Da gibt es eine genaue Anleitung, worauf du achten musst, dass er vorher nicht gefressen hat, weil sonst hast du natürlich einen ganzen Haufen Futterreste mit dabei, die du nicht haben willst. Und dann wird das Bürstchen getrocknet, das geht zu uns ins Labor. Und dann geht alles seinen Gang. Ja, dann wird DNA isoliert, dann werden die Analysen durchgeführt etc. Wer sagt, nee, Abstrichbürstchen ist mir zu unsicher, will ich nicht, geht auch mit einer Blutprobe, aber dann brauchst du halt einen Tierarzt. Ja. Dann gehst du zum Tierarzt, lässt 1 Milliliter Blut entnehmen, das geht dann auch zu uns und durchläuft im Endeffekt den gleichen Prozess. Aber sehr beliebt sind halt die Do-it-yourself-Möglichkeiten, wo im Grunde jeder selbst sein Pröbchen vom Hund entnehmen oder von der Katze entnehmen kann.
Ja. Ja, ja, wenn man gerade die Möglichkeit hat und sowieso beim Tierarzt ist, dann könnte man es ja mitmachen. Oder wenn der Hund, genau, was weiß ich, beispielsweise richtig, Zahnstein weggemacht bekommt oder so, dann könnte man es ja gegebenenfalls auch machen. Aber es ist natürlich in einem Umfeld zu Hause für den Hund wahrscheinlich einfach entspannter.
Definitiv stressbefreiter.
Ja. ja, genau, wir haben jetzt gerade schon ein bisschen gesagt, du kannst oder man kann herausfinden, beispielsweise, ob die Tiere zu Nierenstein neigen oder Harnstein oder sämtlichen Gelenkserkrankungen. Was kann man mit DNA-Tests noch so alles rausfinden?
Ja, also wie gesagt, grundsätzlich der Faktor Erkrankungen ist halt ein ganz, ganz großer, speziell in der Hundezucht. Also wenn wir halt von Rassehunden sprechen. Aber auch zum Beispiel, welche Fellfarben können 2 Elterntiere an die Nachkommen vererben? Es kommt ja immer ein bisschen drauf an, weil nicht alles, was man an einem Hund optisch sieht, ist dann in der DNA. Da gibt es vielleicht teilweise mehr Informationen, als man dem Hund optisch ansieht. Dann kann man das auch herauslesen und kann vielleicht sogar so vorhersagen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Wurf Labradore plane, werden es eher schwarze, braune oder gelbe oder wird es ein bunt gemischter Wurf? Das ist so eine Information, die man rausziehen kann. Ansonsten eben, wie gesagt, alles im Bereich, wie kann ich Zucht einfacher machen? Wir haben lustigerweise aus der Not heraus, weil wir gesehen haben, da gibt es eine riesige Nachfrage, so eine Art Partnervermittlungsbörse auf genetischer Basis für Zuchthunde entwickelt. Das heißt, wir testen quasi den Hund genetisch durch, schauen, dass wir so viel Info wie möglich kriegen, stellen das dann auf unsere Online-Plattform. Und wenn du jetzt eine Hündin hast und sagst, eigentlich hätte ich gern einen Wurf Welpen, kannst du in dieser Plattform auf die Suche nach Partner gehen. Also wie auf Tinder quasi. Ja? Und herangezogen werden aber die genetischen Informationen, um sozusagen den perfekten Match zu finden. Ja, und in der Art und Weise, wie wir das machen, sind wir tatsächlich aktuell weltweit unique, weil wir einfach so viele Faktoren berücksichtigen, die da mit eine Rolle spielen. Unter anderem auch Erkrankungen, also das ist ja ein großes Thema. Das ist ein ganz großer Part, wo wir sehr, sehr viel Zeit, Herzblut und Energie reinstecken. Und für alle, die keine Hunde züchten, da gibt es halt klassischerweise die Rassebestimmungen. Also die Frage, die damit beantwortet wird, ist relativ simpel oder in 99% der Fälle ist es genau diese Fragestellung. ich habe einen Hund aus dem Tierschutz. Ich habe quasi null Information über das Tier, sozusagen diese Geschichte des Hundes kenne ich nicht. Ich möchte einfach herausfinden, was steckt in diesem Hund drinnen an vielleicht unterschiedlichsten Rassen. Vielleicht auch, weil der Hund spezielle Verhaltensweisen zeigt, die ich nicht einsortieren kann.
Ich wollte gerade sagen, oft hat man dann ja auch diese Hütehunde mit drin, ja, oder die Herdenschutzhunde. Genau. Und da muss man dann natürlich schon gut Bescheid wissen, ja, dass man dem dann eben auch gerecht werden kann.
So ist es. Das ist dann meistens der süße Labrador-Mischling, der verkauft wurde oder angepriesen wurde. Und es stellt sich heraus, so viel Labrador ist nicht, aber dafür ganz viel Herdenschutz. Das gibt es in der Tat. Und oft... Und das ist das Lustige, man sieht es den Hunden ja oft optisch gar nicht an, was dann wirklich drin ist. Weil, ich meine, das Aussehen ist halt von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig, auch genetisch gesehen von vielen Faktoren. Und wenn da sozusagen die unterschiedlichsten genetischen Konstellationen der Elterntiere aufeinandertreffen, dann kann jetzt blöd gesagt in den Nachkommen was zumindest optisch ganz anderes rauskommen, als man es eigentlich erwarten würde. Ja, und da können natürlich auch Rassebestimmungen oft helfen, dass man hier schlicht und ergreifend mehr Licht ins Dunkel bringt.
Oder was beispielsweise ja gerade auch hochaktuell ist, also es gibt ja schon lange die Australian Shepherds mit dem Merle-Gen. Da darf man ja auch Elterntiere, die beide dieses Gen haben, eben nicht miteinander verpaaren. Es wird ja trotzdem getan, weil die Welpen eben besonders süß sind, die haben besonders tolle Farben und blaue Augen und gerade bei Social Media ist das ja total präsent.
Das gibt's ja, diese Merle-Geschichte, das ist ja nicht nur ein Thema bei den Aussies. Diese Fellfarbe wurde ja in unterschiedlichste Rassen reingebracht durch Einkreuzungen. Das heißt also, wo wirklich fremde Rassen, die diese genetische Veranlagung haben, zum Beispiel in französische Bulldoggen reingekreuzt wurden, wo, keine Ahnung, Chihuahuas Merle-Färbung haben. Teilweise auch
bei den Australian Cattle Dogs ist das doch auch, oder?
Ja, aber das ist, soweit ich jetzt im Kopf habe, standardmäßig drinnen bei denen. Also das ist tatsächlich ein Rassemerkmal. Aber in der französischen Bulldogge, fairerweise gesprochen, gibt es das nicht. Und es gibt auch Mischungen Australian Shepherd, Labrador, die dann quasi eben auch diese Merle-Färbung zeigen.
Gibt es noch weitere Gene wie dieses Merle-Gen, bei denen man vorsichtig sein muss?
Ja, also die Krankheitsgene sowieso, da brauchen wir eh nicht sprechen drüber, weil alles, was halt irgendwie Veränderungen in Genen hat, die mit bestimmten Funktionen im Körper zu tun hat, führt halt zwangsläufig zu Erkrankungen. Aber ja, Merle ist ja eigentlich eine Fellfarbe, das heißt, man würde eigentlich davon ausgehen, dass es keine großen Probleme macht. Tatsächlich, wie du schon gesagt hast, verpaart man zwei Merle-Hunde miteinander, kann das durchaus zu Seh- und Hörproblemen in Nachkommen führen, also tatsächlich Taubheit und auch wirklich Probleme mit dem Sehen. Es gibt tatsächlich auch bei der deutschen Dogge das Harlekin. Das ist dieses Muster, meist weiß mit schwarzen Schecken, kennt man vielleicht. Da steckt im Hintergrund auch die Merle-Färbung in Wahrheit, die man aber nicht in der Form sieht. Und da ist es so, da darf man auch zwei Hunde, die Harlekin sind, nicht miteinander verpaaren, weil sich das tatsächlich sozusagen embryoletal auswirkt. Also es führt zu einem Absterben der Embryonen während der Trächtigkeit, wenn die Hunde das von beiden Elternteilen geerbt kriegen. Ja, also das ist auch ein Thema. Es gibt auch die Farbverdünnung, die klassischerweise, weiß ich nicht, ein Weimaraner, die Rasse kennst du wahrscheinlich, die eben so ein silbriges Fell haben. Beim Weimaraner selbst ist es kein großes Drama, aber es gibt Rassen, die haben sogenannte Farbverdünnungsalopezien. Das heißt, aufgrund dieser Aufhellung der Fellfarbe, die eben genetisch verursacht wird, kann es dazu führen, dass die Hunde massive Probleme mit Haut
haben. Das ist doch beispielsweise auch bei Labradoren. Die gibt es ja auch eigentlich in diesen drei Standardfarben und mittlerweile gibt es die ja auch in Silber.
Ja. Ja, ganz genau. Also die Labrador ist tatsächlich eine der Rassen, die sehr stark dazu neigt, diese Problematiken zu entwickeln. Wir sehen es auch bei Chihuahuas, bei Amstaffs beispielsweise. Das sind so Rassen, wo man diese Form der Alopezie immer wieder mal findet. Eigentlich wird auch da, man wird davon ausgehen, dass es eine harmlose Geschichte ist, einfach eine Aufhellung der Fellfarbe. Aber sehr häufig hängen an so vermeintlich einfachen Dingen dann komplexere Probleme dran.
Was man ja dann auch viel bei diesen hellen Fellfarben hat oder beispielsweise, ich kenne das aus dem Bereich, also ich komme aus dem Reitsport, wenn man sehr helle Pferde hat, die haben im Sommer dann auch oft Probleme mit Sonnenbrand, weil eben ja das Fell das Sonnenlicht gar nicht richtig
Ja, richtig. Also es gibt auch Formen von Albinismus bei Hunden und da hat man tatsächlich logischerweise eine erhöhte Empfindlichkeit auf UV-Strahlung.
Und wie lässt sich jetzt also wahrscheinlich ist es ja eigentlich total simpel, einen DNA-Test in die Gesundheitsvorsorge einbauen?
Also, wie gesagt, üblicherweise oder am besten macht es der Züchter. Entweder bei den Elterntieren oder vielleicht auch bei den Welpen. Es gibt auch viele Züchter, die, wenn Welpen geboren werden, dann nehmen die direkten Abstrichbürstchen und lassen so sogenannte Screening-Analysen machen. Das heißt, da wird nicht explizit auf ein bestimmtes Merkmal getestet, sondern das sind oft 200 bis 300 Analysen, die parallel laufen. Und dann sieht man schon sehr, sehr schön, gibt es irgendwo Auffälligkeiten. Und also optimalerweise beginnt es tatsächlich beim Welpen. Ja, und die Züchter geben diese Ergebnisse dann oft ganz, ganz nett gebunden in so ein Mäppchen dem Welpenkäufer mit und dann sieht der ganz genau, okay, gibt es keine Probleme, zumindest nicht das, was wir hier untersucht haben oder keine Ahnung, muss man da in dem Punkt oder jenem Punkt drauf achten. Also je früher man beginnt, umso besser kann man dann entsprechend natürlich auch vorbeugend tätig werden, noch bevor Symptome entstehen. Und ich kann mich auch als Welpenkäufer darauf einstellen und kann sagen, passt, genetisch gesehen ist alles gut bei meinem Hund, zumindest was wir zu dem jeweiligen Zeitpunkt haben testen können. Und dann geht es halt sozusagen darum, keine Ahnung, regelmäßig, also ich habe es bei meinen Hunden immer einmal jährlich gemacht, zum großen Blutbild zu gehen und mal zu gucken, wie sind denn die Parameter des Hundes. Und dann sieht man auch gleich, ist das vielleicht ein Hund, der bei einzelnen Werten eher so ein etwas an der Obergrenze oder vielleicht an der Untergrenze liegt. Und wenn man das wirklich Jahr für Jahr machen lässt, dann hat man so einen richtig schönen Verlauf, wo man dann sagen kann, nee, das ist normal für diesen Hund. Der ist nicht aus der Norm, sondern das beobachten wir von Jahr zu Jahr.
Ich habe jetzt zwar keine Hunde, aber ich habe zwei Katzen und da geht es einmal im Jahr sowieso zum Check und zum Impfen und dann wird auch einmal Blut abgenommen und einmal die Organe überprüft, ob alles in Ordnung ist, weil... Also irgendwie, ich habe jetzt beispielsweise auch keine Versicherung, oder keine Krankenversicherung. Und dann denkt man schon, ist ja schon ganz schön teuer. Aber im Endeffekt, also man macht es ja bei sich selber auch, zwischendurch mal die Blutwerte zu checken. Und das sollte man bei den Tieren auch machen.
Ja, und die Frage, die man sich halt stellen muss, einmal jährlich, ich weiß jetzt nicht, was in Deutschland so ein Blutbild kostet, aber ich denke, man bewegt sich irgendwo in der Größenordnung von 70, 80 Euro. Ist dieses Geld nicht besser investiert, als wenn der große Crash dann kommt? Weißt du? Weil, also ich bin da auch eher so, dass ich sage, in regelmäßigen Abständen abchecken, bevor halt dann die Vollkatastrophe irgendwie da ist und dann geht es so richtig ins Geld.
Ja, gerade wenn man auch solche Rassen hat, die zu bestimmten Krankheiten neigen.
Richtig, ganz genau.
Genau, es gibt ja bestimmt auch Mythen um DNA-Tests bei Tieren. Was hörst du so am häufigsten?
Oh, Mythen. also wir hatten ja schon die absurdesten Geschichten von wegen Menschen haben Schleimhautabstriche von sich selbst zur Rassebestimmung eingeschickt und da kam ein Ergebnis raus. Also das können wir widerlegen, wenn tatsächlich Schleimhautproben von Menschen eingeschickt werden für Rassebestimmungen bei Hunden, dann fallen die in der Regel auch aus. Also da gibt's dann kein Ergebnis wie du bist ein Labrador Australian Shepherd Mix oder solche Geschichten, sondern das lässt sich halt schlicht und ergreifend nicht auswerten oder analysieren oder solche Geschichten. Ja, also das ist tatsächlich ein Mythos. auch sehr häufig, was auch sehr häufig argumentiert wird, dass solche genetischen Analysen furchtbar komplex und schwierig sind. Also wir versuchen da auch wirklich unseren Usern das möglichst einfach verständlich zu präsentieren. Das heißt, es ist nicht gleich so, dass man Genetik oder Sonstiges studiert haben muss, dass man das Ganze versteht, auch gerade was dieses Dog-Matching angeht. Also das ist wirklich sehr, sehr simpel. Einfach, weil wir wissen, wir wollen die Leute motivieren, dass sie diese Tests machen und auch wirklich einsetzen, weil es ein Benefit ist für die Zucht. Und ein Argument, das man auch oft hört, ja, warum soll ich diesen Test jetzt machen? Ich kann ja sowieso nichts ändern. Also ganz so ist es nicht. Wenn man, natürlich, es gibt Erkrankungen, wo man sagt, da ist es halt schwierig, präventiv was zu tun. Einfach weil, man muss sich vorstellen, viele Erkrankungen, gerade genetische Erkrankungen, wo wir wirklich sehr gezielt vorhersagen können, ob der Hund erkranken wird, die Erkrankungen entstehen einfach, wenn der Hund das entsprechende Alter kriegt. Aber ich habe bei ganz vielen Dingen trotzdem die Möglichkeit, durch, ich sage immer, gute Führung, diese Erkrankungen einfach zu versuchen, hinauszuzögern. Ja, auch wenn ich es nicht vermeiden kann. Ich denke, der Kern der Sache ist es in der Tat, dass man schaut, dem Hund ein möglichst langes, qualitativ hochwertiges Leben zu bieten. Auch wenn ich weiß, es wird unausweichlich sein, wenn er das entsprechende
Alter. Und hinzu kommt dann ja noch, dass man darauf vorbereitet ist. Also wenn man jetzt nicht weiß, der Hund wird eine bestimmte Krankheit kriegen. Man kann ja viel früher die Symptome erkennen und dann schon sagen, okay, kriegt der Hund Schmerzmittel oder Cortison oder was auch immer dann die Krankheit vielleicht in Schach
Absolut. Hält. Absolut. Und ich finde, da gibt es ein total nettes Beispiel. Ich meine, es ist zwar irrsinnig traurig, weil der Hund am Ende des Tages erblindet ist, aber das war ein Labrador, bei dem sich in relativ frühem Alter, nämlich ich glaube, es waren 2, 2,5 Jahren, herausgestellt hat, dass er eine erbliche Augenerkrankung hat. Und zwar eine Augenerkrankung, die üblicherweise mit ersten Symptomen im Alter von 5, 6 Jahren auftritt, wo die Hunde zusehends schlechter sehen können. Ja, das äußert sich zu Beginn eher bei Dämmerlicht und das wird aber dann wirklich, das geht bis zur vollständigen Erblindung. So, ja, jetzt war es natürlich so, der Hund wurde getestet, das Ergebnis kam und natürlich, das ist mal ein Schock für den Besitzer, weil der Besitzer weiß ganz genau, okay, wenn der Hund 5, 6, 7, 8 Jahre alt ist, wird er blind sein. Aber die haben tatsächlich das Beste daraus gemacht und haben gesagt, wir müssen uns einfach helfen oder einen Weg finden, wie wir uns mit diesem Hund verständigen können, sodass er quasi auch seine Umwelt wahrnehmen kann. Und das waren halt dann so Dinge wie Stufe. Ja, der Hund wusste genau, das Wort Stufe bedeutet, okay, da kommt eine Stiege und ich muss jetzt aufpassen. Das heißt, diese Phase wurde schlicht und ergreifend genutzt, um den Hund entsprechend die Kommandos beizubringen, dass er selbst, wenn er erblindet, noch im Alltag zurechtkommt. Ja, wie gesagt, es ist in dem Fall halt ein trauriges Beispiel, aber in dem Fall auch.
Aber trotzdem ein gutes Beispiel, weil gerade das zeigt ja, wie man sich dann darauf vorbereiten kann und wie man dem Tier dann letztendlich doch helfen kann, auch wenn es natürlich traurig ist, dass der Hund dann erblindet ist, aber solange er dann ansonsten keine Beschwerden hat und sich ansonsten absolut in seiner Umwelt zurechtfinden kann.
Ja, absolut.
Es ist das ja wert. Ja, und was man vielleicht auch noch öfter hört, DNA-Tests sind teuer, aber das können wir jetzt auch eigentlich nicht bestätigen, weil im Verhältnis, wenn man es jetzt beispielsweise nicht wissen würde und dann irgendwann ist es zu spät und man hat dann die ganzen Tierarztkosten, die auf einen zukommen.
Also ich finde auch, vor vielen Jahren waren sie teuer, aber mittlerweile sind wir echt in einer Preisrange angekommen, wo ich sage, in der Größenordnung von 100 bis 200 Euro und das ist ja so, einen Gentest machst du einmal, weißt du? Klar, wenn neue Erkenntnisse dazukommen, kannst du sagen, ja, diese Information möchte ich auch noch haben. Aber unterm Strich ist das ja nichts, die DNA verändert sich ja nicht. Das heißt, du testest den Hund einmal in seinem Leben und dann hast du ein Testergebnis. Und wenn neue Erkenntnisse dazukommen, dann gibt es da meistens Möglichkeiten, das relativ kostengünstig zu tun. Aber ich würde auch sagen, gerade im Züchterbereich, denke ich, ist eine Größenordnung von 200 Euro für einen Zuchtrüden oder für eine Zuchthündin gut investiertes Geld und trotzdem am Ende des Tages überschaubar.
Aber natürlich auch für Hundebesitzer, die beispielsweise einen Hund aus dem Tierschutz haben, ja genauso.
Absolut, absolut. Und ich meine, man kann ja auch Tierschutzhunde, man muss ja nicht nur auf Rassen testen, man kann natürlich auch ein komplettes genetisches Check-up machen, was Erkrankungen angeht. Also klar, da sind alle Möglichkeiten und Türen offen, je nachdem, was ich als Hundebesitzer über meinen Hund erfahren möchte.
Und bei euch gibt es ja auch immer noch spezielle Add-ons. Also wenn man jetzt beispielsweise eine Sache getestet hat, kann man ja mit der Zeit auch noch Add-ons dann sich dazu bestellen.
Jederzeit. Genau. Das ist im Endeffekt auch Sinn der Sache, dass man sagt, okay, wir haben jetzt was Neues dazu bekommen, wir kennen neue Erkrankungen oder sonstige Geschichten. Dann gibt es meistens so Upgrade-Möglichkeiten, wo ich gleich ein ganzes Paket dazu buchen kann oder einzelne Tests, wenn jetzt gerade das nicht dabei ist, das ich noch brauchen würde.
Und was ihr ja auch habt, ist ein Wurmcheck, habe ich gesehen, also auch noch ein ganz wichtiges Thema, weil ja eigentlich in regelmäßigen Abständen entwurmt wird. Das kennt, glaube ich, ja jeder Hundebesitzer, dass ja je nach Hund oder je nach Katze alle paar Monate entwurmt wird. Das ist ja eigentlich aber auch nicht nötig, das ist dann ja sozusagen präventiv. Muss ja eigentlich aber auch nicht sein, richtig?
Richtig. Also grundsätzlich, ich bin ja immer ein Fan davon, bevor ich irgendwas in meinen Hund reinstopfe an Medikamenten, dass ich mal gucke, gerade bei den Wurmtabletten, muss es denn überhaupt sein? Das heißt, eigentlich alle, die bei uns im Unternehmen sind, nehmen halt regelmäßig Kotproben. Dann werden die analysiert von ihren Hunden und dann gucken wir mal, gibt es irgendwelche Würmer, die beispielsweise wir nachweisen können oder sonstige Parasiten, die auf irgendwelche Probleme hinweisen. Weil ganz oft ist es tatsächlich so, die Hunde zeigen nicht wirklich Probleme, aber Würmer sind da. Ja? Und dann kannst du das halt relativ gut vorhersagen, auch hier, bevor der Hund jetzt wirklich Durchfall oder sonstige Probleme kriegt, kannst du schon mal schauen, ist da irgendwas, was wir nachweisen können. Und dadurch, dass wir wirklich mit molekularbiologischen Verfahren die Nachweise machen, sind die auch sehr empfindlich. Das heißt, wenn tatsächlich Wurmeier da sind, die ausgeschieden werden, können wir die auch sehr gut entsprechend nachweisen.
Wie lange dauert es so im Schnitt, bis dann das Ergebnis da ist?
Also wir schauen, dass wenn die Probe bei uns im Labor ankommt, dass wir in der Größenordnung von etwa 48 Stunden nach Probeneingang die Ergebnisse von dem Wurmtest übermitteln können.
Oh Wahnsinn, das ist aber echt schnell. Hätte ich nicht gedacht.
Cool. Ja, das Thema ist halt, weißt du, wenn du dann tatsächlich einen Hund hast, der Durchfall hat, dann brauchst du halt auch das klar. Ergebnis schnell. Ja. Ja? Weil es ist ja nicht nur so, dass die Leute das präventiv machen, sondern es gibt ja auch Akutsituationen, wo der Hund jetzt tatsächlich Probleme hat. Und da muss man halt relativ fix abklären können, ob das zurückzuführen ist auf Parasiten oder ob die Ursache schlicht und ergreifend woanders zu suchen ist.
Und wie ist das bei den DNA-Tests, wenn ich jetzt irgendwie 200 bis 250 Ergebnisse haben möchte?
Mhm. Da ist die Bearbeitungszeit ein Ticken länger natürlich. Da liegen wir bei 2 bis 4 Wochen. Ja, alles in der Range ist möglich. Kommt ein bisschen drauf an, wann die Proben reinkommen. Aber das ist grundsätzlich eine Größenordnung, in der wir uns bewegen. Was halt einfach dem Aufwand bzw. dem Umfang geschuldet ist, ja, weil halt viel untersucht wird und wir immer sehr viele Proben gleichzeitig testen. Das heißt, das ist nicht, wir nehmen eine Probe, testen die, sondern das sind in der Regel 100 Proben, die parallel getestet werden, parallel ausgewertet werden und dann entsprechend auch parallel übermittelt bzw. berichtet werden.
Wenn du unseren Zuhörern jetzt 3 Tipps mitgeben müsstest, um ja, die Gesundheit ihrer Hunde langfristig zu fördern. Was wäre das?
Oh mein. Also, was würde ich Ihnen mitgeben? Auf jeden Fall, für mich gilt immer Prävention statt Intervention. Das ist auch ganz groß unser Logo, oder unser Spruch, den wir verwenden in unserem Unternehmen, weil man halt einfach viel ja, effizienter ist, viel besser reagieren kann, wenn ich im Vorhinein schon Präventivmaßnahmen setze. Das heißt, wenn ich einen Hund kriege, wo vielleicht der Züchter noch keine Tests gemacht hat oder ich einen Hund aus dem Tierheim habe, dann lohnt sich so ein genetischer Test auf jeden Fall. Gerade bei Welpen, da kann man halt auch ganz früh einsteigen, was die Testung angeht. Das heißt, grundsätzlich einen Welpen kann man ab 4-5 Wochen genetisch testen. Das ist kein Thema. Also spätestens, wenn er beim neuen Besitzer eingezogen ist, ist es sowieso überhaupt kein Problem mehr. Auch bei den Rassebestimmungen. Also kann einem das Leben als Hundebesitzer deutlich erleichtern, wenn man weiß, was da an Rassen rumschwirrt. Also lohnt sich auf jeden Fall. Dann, was sich auf jeden Fall auch lohnt, sind die, wie wir schon angesprochen haben, die jährlichen Check-ups beim Tierarzt, um zu sehen, was geht ab bei meinem Hund. Und dann halt dem Hund einfach wirklich ein gutes Umfeld bieten. Wir wissen, Stress ist halt ein großes Thema. Das ist nicht nur beim Menschen ein großes Thema, das ist auch tatsächlich beim Hund ein großes Thema, das sich auswirken kann auf die Gesundheit. Eine gute Ernährung, das sind jetzt eh schon mehr als 3 Themen.
Also, aber alles wichtig
am Ende. Und ich sage immer, das, was ich mir Gutes tun würde, würde ich auch meinem Haustier, sei es jetzt Hund oder Katz, ebenfalls Gutes tun.
Finde ich, ein gutes Abschlusswort, das Thema zusammenzufassen. Ich glaube, unsere Zuhörer und auch ich konnten hier einiges mitnehmen zu dem ganzen DNA-Thema und zu den Tests. Wenn ihr mehr zu den Tests von Feragen erfahren möchtet, sind die Tests auch hier in den Shownotes verlinkt. Schaut gerne mal rein und schaut gerne einfach, was für euch in Frage kommt, welche Tests ihr vielleicht schon gemacht habt und was ihr vielleicht nochmal machen möchtet. Das verlinken wir euch gerne in den Shownotes. Und vielen, vielen Dank, liebe Anja, dass du heute hier warst.
Sehr gern.
Ein kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Die findet dann nämlich mit deinem Mann Michael
Jawohl.
Statt. Da sprechen wir dann über eine zukunftsorientierte und gesunde Hundezucht und aber auch über den illegalen Welpenhandel, wie man dem auch mit DNA-Tests und bestimmten Tools entgegenwirken kann. Also unbedingt dann in 2 Wochen nochmal reinhören. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.
Mir auch. Und dann gibt es eine spannende 2. Folge zum Thema.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.
Bis dahin. Ciao.